Ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von InTouch, eurem Podcast und Videocast rund um das große Thema Customer Centricity und präsentiert von Coeo. Mein Name ist Rainer Demski und ich freue mich, in dieser Folge einmal mehr eine kleine Premiere gestalten zu dürfen, denn als Co-Moderator aus dem Hause der Coeo ist erstmals mit dabei der Chief Financial Officer Nils von Haase. Nils, schön, dass du da bist.
Ein ganz herzliches Hallo von mir an euch beide, lieber Rainer, lieber Jan. Ich freue mich auf das Gespräch heute.
Ganz besonders toll finde ich, dass du es, also sagen wir mal, der Podcast oder der Videocast mit der größten Kilometerdistanz, Nils, du bist nämlich gerade in Namibia. Du hast vorhin schon gerade gesagt, bei euch ist gerade Winter und es ist nicht so warm wie hier in Deutschland. Wie viel Grad hast du gerade?
Ja, also ihr hört es im Hintergrund, ich besuche gerade meine Eltern hier in Namibia und ich fühle mich tatsächlich wie so ein kleiner James Bond hier. Ich habe eine Starlink-Antenne ins Feld gestellt und es ist tatsächlich sehr befriedigend, wenn man dann die App anmacht und die Schüssel sucht sich den richtigen Satelliten und dann anschließend auch tatsächlich wie ungestört, als ob man quasi in Dormagen in unserem Head Office sitzen würde, mit den Kollegen arbeiten kann und darf. Also wirklich ganz toll. Ich würde mal sagen, damit ist es auch für uns so ein kleiner Proof of Concept des Themas Work from Anywhere. Ne? Und wie man sich darauf vorbereitet. Temperaturen geschätzt, jetzt gerade draußen, ich würde mal sagen, zarte 15 Grad. Aber die Sonne scheint.
Okay, das ist doch wunderbar. Wenn die Sonne da ist, ist doch schon mal alles gut. Damit nicht genug. Wir haben heute wieder ein extrem spannendes Thema vor der Brust und wollen die Frage stellen, was macht eigentlich KI, also künstliche Intelligenz, mit unserem Geld? Und was macht es vor allem auch mit der Art und Weise, wie wir in künftig mal so zahlen, also bezahlen werden? Dazu begrüße ich als unseren heutigen Gast einen Mann, der sich ganz besonders gut mit dem Thema Geld, aber auch mit dem Thema Bezahlsysteme auskennt. Aus dem Hause, aus dem Beratungshaus Gravening, aus dem schönen Hamburg, ist bei uns der Gründer und Geschäftsführer Jan Klaas Bringezu. Hallo Jan, grüß dich.
Hallo, Grüße an euch zwei. Schön, dabei zu sein. Ich freue mich.
Jan, bei Gravening, ihr seid langjährig erfahrene Profis im Bereich Payment und ihr bezeichnet euch auch, habe ich auf eurer Website gesehen, als Enthusiasten und Entdecker. Was ist euer Why?
Unser Why ist, dass wir festgestellt haben, und das ist keine großartige Erkenntnis, sondern dass alles, was wir auf diesem Planeten machen, alles irgendwie mit Payments zu tun hat. Nils ist nach Namibia gekommen, indem er sein Ticket bezahlt hat. Nils nutzt den Starlink-Service, weil er per Kreditkarte, wie auch immer, diesen Service bezahlt. Das heißt, das ganze Wirtschaften, das ganze gesellschaftliche Leben funktioniert nicht ohne Payments. Und dem haben wir uns verschrieben und wollen, das können wir natürlich nicht allein, aber wollen mitgestalten, die Payments von morgen. Und das resilient gestalten, das stabil gestalten, aber vor allen Dingen auch, und das wird in der letzten Zeit immer wichtiger, auch damit verbinden, dass wir unsere Werte dabei auch erhalten und uns nicht komplett abhängig machen von Zahlungssystemen, die vielleicht nicht aus komplett demokratischen Jurisdiktionen stammen.
Ja, das klingt nach einem sehr spannenden Aufgabenfeld. Vielleicht noch ein bisschen ein Wort zu deiner Historie. Du hast schon immer was mit Geld zu tun gehabt.
Also mit Geld hat ja jeder irgendwie dann zu tun, wenn man das erste Mal Taschengeld bekommt, ja, oder irgendwie damals noch eine Mark von der Oma bekommt, wenn man irgendwie eine gute Note geschrieben hat. Aber Zahlungsverkehr mache ich tatsächlich jetzt bald seit 23 Jahren. Zahlungsverkehr oder Payments, wir sind uns immer nicht ganz einig, was das der passende Begriff ist. Es wird häufig die Unterscheidung gemacht, was das eine ist, Zahlungsverkehr, wenn es zwischen den Banken ist. Payments ist eher das, was am Point of Sale oder im E-Commerce stattfindet. Und ja, ich mache das schon seit 23 Jahren und es macht nach wie vor wahnsinnig viel Spaß und deswegen finde ich es auch total wichtig, an der Gestaltung der zukünftigen Art und Weise, wie wir zahlen, mitwirken zu können.
Was ich mich gefragt habe, auch im Vorfeld, woher kommt eigentlich der Firmenname Gravening?
Ja, das die Frage kommt jetzt nicht überraschend, das werden wir immer gefragt. Uns gibt es jetzt seit guten 5 Jahren, wir hatten gerade Geburtstag und als wir vor 5,5 Jahren zusammensaßen, den Beschluss getroffen hatten, wir machen jetzt eine neue Beratungsfirma auf, ist man auf der Suche nach dem Beratungsnamen. Ich war in meiner Jugend und bin es immer noch begeistert von Südpolarexpeditionen. Es gab damals 1911, 1912 das Wettrennen zum Pol, das ein Roald Amundsen gewonnen hat. Und Roald Amundsen hatte noch einen dritten Vornamen, der war nämlich Gravening. Und da er mit seiner Art und Weise, wie man an Expeditionen, in unserer Sprechart an Projekte herangeht, das Change immer wieder passieren kann, haben wir gedacht, das sei ein guter Namenspatron für uns.
Da sind wir wieder bei den, wie habt ihr es genannt, was habt ihr da gesagt, Entdeckern und Enthusiasten, genau.
Passt ganz sehr gut. Genau, richtig, ganz genau. Das zieht sich ein bisschen durch.
zum Thema Enthusiasten würde ich ja vielleicht ganz gerne mal einsteigen in die Einleitung, denn ich muss tatsächlich auch sagen, also obwohl wir natürlich aus dem Bereich Forderungsmanagement kommen, sind wir natürlich auch über das über Zahlung enthusiastisch und haben auch Zahlungen und ich kenne die Industrie seit mittlerweile 10 Jahren und habe auch in der Industrie schon ein bisschen Erfahrung gesammelt in verschiedenen Bereichen und auch verschiedenen Ländern. Das Thema Zahlung auch schon ganz früh für uns als ein zentral wichtiges Thema entdeckt und sind tatsächlich so mit ein bisschen Enthusiasmus da dran. Denn letztendlich ist es genauso, wie du gesagt hast, Jan, dass zugrunde jeder Transaktion liegt in irgendeiner Art und Weise eine Zahlung. Und da wir natürlich in unserem Hauptgeschäft damit zu tun haben, eben mit Leuten Zahlungen zu vereinbaren, ist das Thema, wie man Zahlungen den Leuten einfach macht, sage ich jetzt erstmal so, auch ganz zentral wichtig und hat dadurch natürlich auch für uns eine ganz übergeordnete Rolle. Und als CFO bin ich so ein bisschen der Kastodien in der Firma für das Thema Zahlung und Zahlungsverkehr. Natürlich auf der einen Seite ganz traditionell, weil wir ja Kosten managen und ja, das alles buchhalterisch verarbeitet werden muss und so weiter und so fort. Aber ich sehe es auch als ganz zentral wichtig, dass wir da eben genau wie du sagst und wie euer Vorbild da ja, und eure Firmenikone, das leitet so ein bisschen kreativ und auch neugierig permanent sein muss, was sich alle gerade neu entwickelt, was möglich ist. Ne, und nicht immer nur sehr, ich sag mal, schon geebnete Wege geht, sondern auch mal durchaus neue Themen probiert. Denn unsere Konsumenten und unsere Kunden sind grundsätzlich natürlich tendenziell eher jüngere Menschen und die sind auf jeden Fall bereit dazu, neue Wege zu gehen und haben im Zweifelsfall auch schon mit mehr Zahlungsmethoden zu tun gehabt, als ein traditionelles Forderungsmanagement sich ausdenken könnte.
Das ist ja auch ein Riesenthema, auch gerade bei euch, also bei nicht, also im Gesamt im Forderungsmanagement. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als da war, glaube ich, der übliche Weg noch die Überweisung war, ne? Also einfach hier zahlen auf das Konto. Und heute, wie viele Zahlungsarten? Ich weiß nicht, ob du es aus dem Kopf weißt, bietet ihr momentan an bei Cuio?
Ich kann sie gar nicht aus dem Kopf sagen, das sind zu viele und die verstecken sich auch überall. Und ich jedes Mal, wenn ich so ein Gespräch führe, dann lerne ich über eine neue. Und da wir auch innerhalb von ganz Europa aktiv sind, gibt es natürlich auch in den jeweiligen Ländern noch verschiedene Zahlungsmethoden. Und dann ganz häufig, was wir auch sehen, ist, dass ein Land eine gewisse Zahlungsmethode hat, die in dem Land dann dominant ist. Ne? Also das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr interessant.
Absolut. Ich meine, wir sind in Europa zwar ja immer noch auf dem Weg, so einen einheitlichen auch Zahlungsverkehrsraum zu haben. Aber den Local Flavor, den gibt's halt überall. Ne? Wir in Deutschland mit unserer Lastschrift, das verstehen andere gar nicht, dass wir das so toll finden. Andere Zahlverfahren haben sich im Ausland durchgesetzt, das verstehen wir nicht so richtig. Aber ich glaube tatsächlich, wo du sagst, eure Klientel ist eher jünger, eher deutlich digital affin. Da hat sich in der letzten Zeit tatsächlich ein bisschen was ergeben, dass Zahlungen, bleiben wir mal bei euch, von euch angetriggert werden können und dann nur noch bestätigt werden müssen auf der Gegenseite. Ich glaube, da wird sich der Trend weiterhin verstärken, nicht nur für das Forderungsmanagement, sondern auch grundsätzlich es dem Zahlenden deutlich einfacher zu machen. Aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle später kommen wir nochmal auf diese Themen zu sprechen.
Absolut. Ja, wir wollen es ja heute auch so ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen. Wir haben ja die nächste große technische Revolution vor der Brust. Also sie ist eigentlich schon mitten im Gange durch das Thema künstliche Intelligenz. Unser Fokusthema auch hier bei Cuio schon während des gesamten Jahres und auch sicherlich noch für die nächsten Monate. Das wird nicht stehen bleiben. Und deswegen haben wir heute für unser heutiges Interview mal so ein bisschen einen anderen Ablauf uns überlegt und haben dir, Jan, im Vorfeld gebeten, 5 Thesen für die Zukunft des Payments zu entwerfen, insbesondere auch für die Nutzung von KI im Payment. Ja, und diese Thesen, die bilden jetzt gleich und heute den Rahmen für uns und natürlich auch für die Fragen, die wir uns dazu überlegt haben. Ja, starten wir gleich rein mit deiner These Nummer 1. Ich würde die mal vorlesen, die lautet wie folgt. KI wird den Zahlungsverkehr beschleunigen und effizienter gestalten, indem Transaktionen in Echtzeit verarbeitet und Betriebskosten durch Automatisierung gesenkt werden. Also der Effizienzgewinn im Bereich Zahlarten steht hier im Fokus. Hast du vielleicht ein paar praktische Beispiele, bei denen KI schon heute erfolgreich zur Effizienzsteigerung im Zahlungsverkehr eingesetzt wird?
Wenn man sich mal das, was da draußen in den Banken passiert im Umfeld KI, wenn man sich das mal anschaut, dann ist der aktuelle Schwerpunkt genauso wie in anderen Industries, eher derzeit da drin, smarte Chatbots einzusetzen, also in der Kundenkommunikation Roboter am Ende einzusetzen und da bestimmte Dinge zu optimieren. Im Zahlungsverkehr bei Banken ist man in einigen Bereichen schon ein bisschen weiter und vor allen Dingen in dem Bereich der Geldwäscheprüfung und im Bereich der Betrugsidentifikation und damit auch Verhinderung. Da gibt es zum Beispiel bei der Santander gibt es eine automatisierte Geldwäscheprüfung schon seit einiger Zeit. Und die automatisierte Betrugsverhinderung ist etwas, was in vielen Häusern unter Einsatz einer KI derzeit in Projektierung oder in zumindest mal in einer Vorstudienbetrachtung. Wenn man mal auf den Zahlungsverkehr als Ganzes schaut, gibt es aber ja noch viel, viel mehr als ganz am Anfang. Transaktion ist im System, ist Geldwäscheverdacht da oder ist ein Betrugsverdacht da? Es geht ja dann auch noch um die Abwicklung des Rests dieser Transaktion. Und da ist in den Banken der Gedanke des Einsatzes an KI tatsächlich noch ein bisschen Zukunftsmusik. Und woran könnte das liegen? Die Frage stellen wir uns seit geraumer Zeit. Wir sprechen beim Zahlungsverkehr ja immer natürlich von der kritischen Infrastruktur. Wir haben vorhin gesagt, everything is connected to payments. Also ist es auch per Definition kritische Infrastruktur. Und in vielen Häusern, so auch bei Banken, fasst man diese nur ungern an. Und das läuft doch, das ist doch stabil. Wenn ich da Eingriffe vornehme mit Tools, die ich selber nicht so richtig verstehe, gefährde ich da nicht meine Gesamtabläufe. Insofern spüren wir dort eine gewisse, vielleicht sogar deutliche Zurückhaltung, wirklich das schon produktiv einzusetzen. Was aber stattfindet, ist, sich Gedanken zu machen, um zu dieser These zurückzukommen, in welchen Bereichen kann ich durch den Einsatz von KI effizienter sein? Wie kann ich auch Automatisierung, was für mich ganz dicht am Einsatz von KI dran ist. Wie kann ich dieses in der Kombination so einsetzen, um die Ziele, die wir vorhin bei unserem Why hatten, ich muss stabil und ich muss resilient sein. Ich glaube, dass es tatsächlich absolut erforderlich ist, über den Einsatz dieser Tools nicht nur nachzudenken, sondern auch projekthaft in diese Richtung sich zu entwickeln.
Ist das ein Thema schon bei euch, also in den Beratungen mit euren Kunden aktuell oder ist das noch Zukunftsmusik?
Es fängt langsam an, dass wir über diese Themen sprechen. Wir sind häufig in unseren Projekten in den Fachbereichs- oder IT-Bereichen, die sich um den Zahlungsverkehr kümmern, also klassische Marktfolge, nicht am Frontend, wo tolle Zahlarten angeboten werden oder im Online-Banking, sondern eher da drin, Transaktion ist da, wie gehen wir jetzt mit dieser um? Da gibt es erste Gedanken unserer Kunden, aber auch Impulse von uns, mal drüber nachzudenken, was könnte man optimieren und wie könnte man das optimieren.
Ich werfe da an der Stelle mal den Ball zu dir rüber, Nils, weil das passt gerade so gut. Ne? Also auch zum Thema Forderungsmanagement. Ihr seid ja im Bereich KI auch auf einem sehr, sehr intensiven Weg, kann man so sagen. Und ich weiß auch schon einiges natürlich, auch, da werden wir auch in der nächsten Zeit viel darüber berichten, was ihr im Bereich KI alles so plant und was da jetzt auch gerade schon in Umsetzung ist. Aber die Frage, die mich jetzt gerade bewegt, weil der Jan eben gerade gesagt hat, im Bankenumfeld ist das noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Also man denkt schon drüber nach, aber man hat da noch keine echten Praxisfälle. Wie sieht's denn im Forderungsmanagement oder auch speziell bei euch bei Coeo aus?
Also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also ganz erstmal zum Thema KI. Wir sind ja total begeistert von der künstlichen Intelligenz und vollkommen überzeugt von dem Potenzial der künstlichen Intelligenz generell und auch in unserem spezifischen Geschäft. Und zwar haben wir vor kurzem tatsächlich unseren KI Voice Agent, unseren Textbot, gelauncht. Wir sind also tatsächlich jetzt heute, so wie wir hier sitzen, live mit diesen beiden ersten Tools und die telefonieren jetzt auch schon tatsächlich mit allen ankommenden Anrufen in Deutschland zum Beispiel, um die Identifikation der Person zu machen. Und das haben wir also hoch und runter getestet und hat eine richtig hohe Akzeptanz schon bei über 70% der Anrufer. Lassen sich nicht gleich weiterstellen, sondern machen das mit der KI im Anlauf. Und gleichzeitig beantworten wir jetzt alle einkommenden E-Mails. Die laufen jetzt erstmal durch den Textbot. Also das ist total aufregend. Und das sind so ein bisschen, ich hole mal so ein bisschen auf, das sind so ein bisschen die Headline-Topics für so ein Forderungsmanagements-Geschäft wie uns selber im Inkassowesen. Aber wie ihr richtig sagt, gibt's natürlich auch noch ganz viele andere Anwendungen. Und da sind wir genau in dem Bereich, den du gerade angesprochen hast, Jan. Ich persönlich glaube auch, dass die Banken sich da erstmal schwer tun und auf jeden Fall kein Leader werden, sondern so ein bisschen warten, wie sich der Markt entwickelt. Das ist bei uns aber ein bisschen anders. Zum Beispiel haben wir in unserem Backoffice-Bereich, ja, wir haben halt eben mit großem Volumen an Transaktionen zu tun und ganz richtig, wir müssen kosteneffizient arbeiten und sind auch schon hochgradig automatisiert, haben aber letztendlich immer noch eine Quote von 1-2% unserer Zahlungen, die tatsächlich aus irgendwelchen Gründen nicht zugeordnet werden können. Und genau da sitzt für mich im Moment so ein bisschen der Knackpunkt, ist, wie können wir da wirklich die KI nutzen, um diese Zahlungsprozesse eben zu verschlanken und letztendlich unseren Kunden entgegenzuarbeiten, denn je schneller und effizienter wir sind, desto schneller können wir ihre Zahlung zuordnen und desto besser wird unser Service und letztendlich profitieren davon unsere Kunden.
Du meinst also in dem Fall, in diesem einen Praxisfall, Geld kommt bei euch auf dem Konto an und ein Mensch bräuchte jetzt lange Zeit zum Beispiel dafür, um rauszufinden, ist das jetzt wirklich auf, also welcher Schuldner oder welcher Kunde steckt dahinter und die KI kann das schneller.
Genau, also theoretisch sollte es nicht möglich sein, dass man bei uns eine Zahlung macht, die irgendwie einen Zahlendreher drin hat, aber irgendwie ab und zu rutscht doch tatsächlich mal eine Zahlung durch. Das heißt, wir haben jeden Tag damit zu tun, eben diese Zahlung dann mit ein paar Regeln manuell zuzuordnen. Da haben wir ein Team von Experten, die sind wirklich in ihrem Geschäft absolute, ja, ich sag mal so, Trüffelschweinchen für Indizien finden und wir sind wirklich ausgezeichnet in dem Prozess und haben eine hohe Erfolgsquote. Aber man kann da ja auch die künstliche Intelligenz nutzen, denn es sind alles immer wieder ähnliche Prozesse, die wir verfolgen und da genau wollen wir ansetzen und sind auch schon mit dem Thema beschäftigt, da auf KI-Möglichkeiten zu setzen, uns da selber zu helfen und damit natürlich auch unseren Kunden. Denn letztendlich geht es in unserem Bereich immer um inkrementelle Verbesserung und da sehen wir eine Riesenchance mit der KI, das in diesem Bereich zu tun und ja, das, wie ich eben schon sagte, das ist jetzt vielleicht nicht so die Headline super prominente Anwendung der KI, aber wir glauben ja nicht nur daran, dass KI eben so die ein oder zwei Blockbuster-Applikationen abdecken wird, sondern tatsächlich, dass KI in alles rein muss, was wir tatsächlich tun als Firma, um tatsächlich wettbewerbsfähig und auch Vorreiter in unserer Industrie zu bleiben.
Siehst du da Parallelen, Jan? Also zu deinem
Absolut. Erstmal zu dem Thema, Nils, das du hattest mit eurer Abstimmung. Wir sehen grundsätzlich den Trend oder den Wunsch zu einer, ja, Instant und Automatic Reconciliation. Grundsätzlich ist die Abstimmung ja schon automatisiert. Da gibt es ja ausreichend Tools, aber es passiert genau das, was du gerade eben gesagt hast, Dinge, die nicht abstimmbar sind und nicht dass ihr Pendant in der Buchhaltung nicht entsprechend finden. Und da kann man tatsächlich auf Basis dessen, was in der Vergangenheit passiert ist, schon gewisse Muster perspektivisch erkennen, um eine noch höhere Prozentzahl, als ihr sie jetzt eh schon habt, verbessern zu können. Und das Thema inkrementell, genau darum geht's ja. Wenn wir uns beim Zahlungsverkehr, darum oder bei den Payments, da schauen wir uns das an, dass wir hier im Maschinenraum einer Bank sind. Das ist für den Kunden normalerweise sowieso nicht sichtbar. Das heißt, diese coolen Dinge, die sexy sind, nach außen wirken, wie ChatGPT, was das alles kann, fantastisch. Das gibt's beim Einsatz von KI im Zahlungsverkehr nicht. Da geht's wirklich um die Nuancen, die ich verbessern kann und perspektivisch auch verbessern muss, um stabil, effizient und zukunftssicher dann sein zu können. Da gibt es jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, wir setzen KI ein und sind dann 50% effizienter durch eine Anwendung. Das wird so nicht passieren, weil die Häuser sind jetzt schon wahnsinnig effizient. Es geht darum, aber weiterhin effizient zu bleiben.
Absolut, ja. Baut noch so ein bisschen die Brücke zur nächsten Frage. Du hast ja schon ein Beispiel genannt, also wo jetzt auch jetzt schon über den Einsatz von KI nachgedacht, nämlich das Thema Fraud, also das Thema Betrugsversuche. Riesenthema für alle, die mit Zahlungen zu tun haben, ganz, ganz klar. Und da lautet deine zweite These wie folgt. KI-Systeme können ungewöhnliche Muster in Zahlungsströmen schnell identifizieren, was die Betrugserkennung verbessert und finanzielle Verluste durch betrügerische Aktivitäten reduziert. Also das Thema ist schon im Gange und wird noch stärker. Und ich fände auch eine Beobachtung, also als was du vorhin gerade gesagt hast, das ist für uns Anwender ja oder für uns, die jeden Tag an der Kasse zahlen, ja so selbstverständlich, dass das funktioniert. Aber du hast natürlich vollkommen recht, indem du sagst, das ist kritische Infrastruktur. Wenn das nicht mehr geht, dann läuft gar nichts mehr. Vielleicht ein paar Fragen zu These Nummer 2. Wie wird Fraud im Payment eigentlich aktuell, also noch ohne KI erkannt? Und wie hoch ist da das Gefahrenpotenzial?
Fangen wir mal mit dem Gefahrenpotenzial an. Das hängt natürlich auch so ein bisschen an dem an der Bank und an deren Kunden, wie das Geschäft ist. Wenn wir Spezialinstitute haben, Immobilienfinanzierer, sind jetzt von der Quantität der Betrugsversuche natürlich deutlich weniger betroffen als die Sparkasse-Finanzgruppe oder eine Deutsche Bank oder eine Commerzbank aufgrund der Vielschichtigkeit der Kundengruppen und der hohen Anzahl der Kunden. Jetzt ist es so, dass alle Häuser schon erste Betrugs- oder Anti-Betrugsversuche natürlich schon sehr weit im Frontend implementieren. Das ganze Stich, der ganze Bereich der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bevor ich mich im Online-Banking einlogge, muss ich mit zwei Faktoren mich identifizieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand meine zwei Faktoren kennt oder im Zugriff hat, ist relativ gering. Und dann auch wieder bei der Freigabe einer Transaktion auch wieder ein zweiter Faktor, der nachgefragt wird. Wir stellen aber auch fest in Gesprächen mit unseren Kunden, dass der eigentliche Betrugsversuch schon deutlich früher stattfindet, indem beispielsweise ein Firmenkunde von einem vermeintlichen Lieferanten informiert wird, ich habe eine neue Bankverbindung, die wird dann fest im System, im Buchhaltungssystem verankert und die nächste Zahlung der Rechnung erfolgt dann an die hinterlegte Bankverbindung, die aufgrund eines Betrugsversuchs oder eines Betruges tatsächlich erst angelegt wurde und dann ist das Geld weg. Was Banken jetzt machen, sie machen das Fraud-Screening natürlich nicht nur mit der Hand. Auch jetzt kommen Systeme zum Einsatz, die angelernt werden und man beobachtet das Verhalten der Kunden. Gibt es ungewöhnliche Muster? Gibt es ein ungewöhnliches Muster, wird es ausgesteuert und man ruft den Kunden an oder schreibt teilweise auch eine Mail oder einen Brief. Jetzt sind wir eigentlich schon im Zeitalter, aber wir sind bald tatsächlich im Zeitalter mittendrin von Instant Payments. Da kann ich keinen Brief schreiben, keine E-Mail und auch nicht anrufen. Das heißt, ich muss deutlich schneller sein, um die Vorgaben dieser berühmten 10 Sekunden einhalten zu können. Das heißt, ich muss deutlich mehr als bislang in meine Systeminfrastruktur investieren, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in Echtzeit die Zahlungsströme so analysieren, dass ich ungewöhnliche Muster erkennen kann und sofort aussteuern kann und mir das nicht in aller Ruhe angucken kann. Also da müssen wir tatsächlich hin.
Also wiederum, total interessant, gibt es da starke Parallelen zu dem Forderungsmanagement und dem Inkasso-Bereich, nicht? Aus zwei Gründen, weil so Fraud Detection und Betrugserkennung sind natürlich bei uns wahnsinnig wichtig. Vielleicht nicht so im Live-Prozess, wie eine Bank das machen muss, ja, die irgendwie lauter Karten hat, die im Betrieb sind und überall benutzt werden können, entweder richtig oder falsch. Aber in dem Bereich, erstens sind wir durchaus selber von Betrug im Forderungsmanagement total betroffen, denn zum Beispiel was passiert, ein großer Kunde von uns hat betrügerische Transaktionen, die werden intern teilweise nicht erkannt und dann manchmal einfach als nicht zahlende Forderung an uns weitergegeben. Und dann sitzen wir mit diesen Forderungen, die wir dann im schlimmsten Fall auch noch gekauft haben und dafür Geld bezahlt haben und müssen damit umgehen. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir als ein typischer Dienstleister immer versuchen, unseren Klienten eben Wert zu bringen. Und das können wir ganz häufig dadurch tun, dass unsere Systeme, unsere Erkennung, unsere IT und in diesem Fall auch unsere KI einfach besser und schneller funktioniert als die eigene. Und das führt in den Bereich Fraud Detection tatsächlich dazu, dass wir so fast so ein bisschen wie Berater und Consultants unserer Klientinnen aktiv sind und ihnen auch Muster aufzeigen und ihnen auch mitteilen, wo wir glauben, dass tatsächlich betrügerische Aktivitäten stattfinden, um ihnen dann zu helfen, ihre eigenen Prozesse zu verbessern. Und in dem Bereich ist auch wiederum natürlich der Einsatz der KI für uns ein potenzieller Hebel, diese Fähigkeit, die wir für uns selber und unsere Klienten einsetzen, zu verbessern und zu beschleunigen.
Wenn wir in dem Kontext über KI sprechen, vielleicht auch eine kurze Brücke auch nochmal gebaut, die Frage geht auch vielleicht so ein bisschen an beide, wie er das einschätzt, weil du hast es eben angesprochen, Jan, das Thema Maschinen einzusetzen für die Erkennung von Betrug, das ist das gibt's schon, ne? Also es ist das klassische Machine Learning, glaube ich, auch, dass da irgendwie zum Einsatz gekommen ist. Jetzt kommen neue KI-Systeme, wir haben Large Language Models, wir haben noch andere Systeme, die dort zur Verfügung stehen. Was ist da sozusagen jetzt der Turbo in diesem ganzen Prozess? Also was macht denn die ganze Geschichte dann in Zukunft schneller und besser?
Es ist tatsächlich ja die Kombination von allem. Also wir haben, um beim Bereich des Betrugs zu bleiben, es gab immer und es wird immer Betrugsversuche geben. Und aus denen muss das System muss die Bank, muss das Unternehmen lernen. Das heißt, dieses kontinuierliche Machine Learning ist tatsächlich etwas, was total wichtig ist und auch mit den Algorithmen immer auf dem Peak der Entwicklung zu sein, das zu beherrschen, das zu verstehen und ständig zu investieren. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist nicht ein One-Off-Investition und dann läuft der ganze Spaß. Ich muss das kontinuierlich machen. Ich muss nicht einmal meiner Maschine erklären, was sie tun muss und ihr nicht nur einmal die Information geben zu Betrugsmustern und zu Transaktionsverhaltensweisen, sondern laufend. Die Maschine muss idealerweise irgendwann auch mal alleine lernen aus dem, was da so passiert. Also die kontinuierliche Weiterentwicklung dessen, was da ist, ist total wichtig. Und da kommt man vielleicht auch bei einzelnen Häusern irgendwann an die Grenzen dessen, was leistbar ist von der Kapazität der Menschen, aber auch monetär leistbar ist. Wenn man sich anschaut, wie groß die Unternehmen sind, die jetzt derzeit massiv in künstliche Intelligenz investieren. Für ChatGPT, Microsoft, Google mal beiseite packen. Für die Sparkassenfinanzgruppe investiert die Finanzinformatik hunderte von Millionen Euro, um sich dem Bereich künstliche Intelligenz zu widmen. Denn sicherlich irgendwann mal als zentraler Dienstleister, was sie ja sowieso sind für die Sparkassen, auch für den Bereich KI, da muss man schauen, ob man da wirklich über Shared Services irgendwas regelt, weil am Ende kann es nicht jeder allein, aber die Gesellschaft und die anderen Unternehmen haben ein Interesse, dass nicht zu viel Betrug tatsächlich denn erfolgreich sein wird. Aber es gibt ja immer zwei Seiten, die geschädigt werden.
Das ist natürlich bei uns ganz genauso. Ne? Das ist ja, also für unsere ganzen Klienten ist das Haar genauso. Deren eigenes Geschäft wird geschädigt. Und ja, es gibt ja auch den Betrug, wo eben die Persönlichkeit, also von Kunden, missbraucht wird, um gewisse Transaktionen durchzuführen. Und die sitzen dann natürlich mit dem gleichen Schlamassel da und müssen sich am Ende des Tages irgendwie erklären und sagen, nee, das war ich nicht, da war ich nicht, das kann ich nicht gewesen sein, das war, ja, also das ist natürlich absolut der Fall bei uns.
Okay. Ja, letzte Frage zum Thema Fraud. Vielleicht vor der letzten Frage noch ein ganz kurzer Hinweis, weil das Thema erkenne ich so ein bisschen wieder. Wir hatten schon mal einen Videocast mit dem Steven Lem aus dem Hause RatePay, der sich insbesondere, weil du das gerade angesprochen hast, Nils, ne, also bei euch kommen wahrscheinlich gerade insbesondere aus dem E-Commerce-Umfeld viele solche Themen landen bei euch an. Und da haben wir genau über dieses Thema gesprochen, was eigentlich E-Commerce-Anbieter in dem Umfeld für Herausforderungen haben. Aber letzte Frage würde mich auch nochmal interessieren, wie ihr das einschätzt. Wenn ihr jetzt sozusagen auf Payment-Seite aufrüstet und KI einsetzt, und, um Fraud zu verhindern. Auf der anderen Seite wird ja auch nicht geschlafen. Ne? Also auch dort kann KI eingesetzt werden, um Fraud durchzuführen, vorzubereiten und so weiter. Wie schätzt ihr diese Gefahrensituation ein für die Zukunft? Gibt es da ein Wettrüsten vielleicht auch künftig?
Diese Betrugsversuche, die gibt es schon seit Menschengedenken seit schon immer, und es wird auch so weitergehen. Und es gab und wird auch weiterhin geben die Frage, wer ist jetzt smarter, wer ist schneller, wer kann die Schwächen des jeweils anderen dann umgehen. Das bleibt so. Das kann man gerne als Wettrüsten bezeichnen, um dann auch mal vielleicht in diesem Duktus der militärischen Sprache zu bleiben. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass der Einsatz von KI auf Seite der Payment-Anbieter jetzt nicht für ein ausreichendes Abschreckungsszenario auf der Gegenseite sorgt. Also nur weil man KI einsetzt, sagt die Gegenseite nicht, ich lasse es jetzt tatsächlich sein in Zukunft. Wir bleiben weiterhin militärisch, aber denn die sogenannte Second Strike Capacity, die muss eben vorhanden sein. Wenn eine Attacke erfolgt ist, muss ich in der Lage sein, sie schnellstmöglich zu erkennen und Gegenmaßnahmen dann entsprechend einleiten zu können. Insofern haben wir eine Art von Wettrüsten. Und wir hatten es gerade eben schon mal kurz gehabt, Banken werden ja nicht nur von einem Betrüger regelmäßig angegangen, sondern von wahnsinnig vielen. Und dadurch lernt das System auch kontinuierlich. Die neuesten Betrugsversuche, die können dann in der entsprechenden Betrugsdetection und Prevention dann Anwendung finden. Es ist jedoch so, dass ein solcher Abwehrschirm, das ist schon sehr, sehr kostspielig. Wir hatten es gerade eben schon, ist Shared Service etwas, worüber wir nachdenken müssen. Und dann aber auch final, weil auch wenn es dem Zeitgeist entspricht, aber noch einmal ein militärischer Term, vielleicht ist tatsächlich perspektivisch so eine Art NATO erforderlich, eine NATO gegen Fraud, wo man sich tatsächlich zusammentut, Banken, Payment-Dienstleister, andere, die in dieser Wertschöpfungskette aktiv sind, um sich tatsächlich gegenseitig zu helfen. Die Betrugsversuche, die werden zunehmen, weiterhin erfolgreich verhindern zu können, weil das ist derzeit der Fall. Ja, es gibt Betrugsversuche. Es gibt auch erfolgreiche Betrugsversuche. Aber in Summe, wenn man sich mal anschaut, wie viele Versuche das gibt, wie viele sind erfolgreich, dann sollten wir bitte bei dieser Quote bleiben.
Ganz genau. Also wir sehen das jetzt nicht ganz unähnlich. Ja, allerdings muss ich dazu sagen, dass wir in diesem Wettrüstenbereich tatsächlich noch ganz am Anfang der Reise sind und auch momentan erstmal unsere Möglichkeiten als sehr eingeschränkt sehen, da tatsächlich frühzeitig Systeme zu erkennen und dem entgegenzusteuern. Also da werden wir uns so ein bisschen vom Markt auch leiten lassen müssen. Glauben aber auch, dass es eine Thematik ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und wir setzen ja heute schon tatsächlich diese sehr stringente Identifikationsprozesse an und die werden sich in der Zukunft sicherlich auch noch weiter verbessern müssen, um eben da zu verhindern, dass eine KI zum Beispiel benutzt werden kann, um betrügerische Telefonate zu führen.